Hallo und herzlich willkommen, lieber Birol. Schön, dass du es geschafft hast. Leute, heute haben wir wirklich ein Hochkaräter in der Immobilienszene im Unternehmertum bei uns zu Gast. Ich habe Birol ganz nebenbei in Prag kennengelernt auf einer Mastermind vom NLC Club. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so ein paar Leute hörst und merkst, wie sie denken und wie sie ihre Strukturen und ihre Unternehmen aufgebaut haben, erkennst du immer ganz schnell, die Person hat es drauf und Birol ist so einer. Von daher gehe ich gar nicht allzu sehr rein. Birol, hol uns vielleicht ganz kurz mal ab. Was ist dein Geschäftsmodell und worüber dürfen wir uns heute mit dir unterhalten?
Ja, erstmal besten Dank für die Einladung, lieber Musti. Mein Name ist Birol Demir. Ich komme aus Süddeutschland, genauer gesagt aus Stuttgart. Ich bin Unternehmer durch und durch, habe verschiedene Firmen, verschiedene Gesellschaften. Ich habe eine Niederlassung in Esslingen am Neckar bei Stuttgart und eine in Nürnberg. Primär bin ich inzwischen bei Immobilien angelangt. Also ich bin Immobilienhändler, ich mache Kurzzeitvermietung. Die anderen Firmen, die ich hatte, die habe ich inzwischen fast alle zugemacht. Ich bin noch Geschäftsführer und Gesellschafter einer medizinischen Zeitarbeitsfirma. Ich hatte über die Spitze, über meine Firmen verteilt, knapp über 200 Mitarbeiter. Das haben wir jetzt runtergestuft, weil du auch für Immobilienhandel oder auch Kurzzeitvermietung, und das ist das Schöne, da brauchst du nicht so viele Mitarbeiter, um ein relativ großes Rad zu drehen.
Sehr cool. Lass uns vielleicht mal auf der Zeitachse so ein bisschen zurückgehen. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Immobilien? Du machst das ja auch schon ein paar Tage. Wie bist du so zum ersten Deal gekommen?
Also das war eine sehr lustige Geschichte. Das war 2014. Ich hatte keine Ahnung von Immobilien. Ich war nicht finanzierbar, weil ich gerade mal seit 2, 3 Jahren selbstständig war und auch das Mindset nicht hatte, ne? Vielleicht hätten die mich schon finanziert, aber ich hatte auch das Mindset nicht. So, da bin ich auf ein Mehrfamilienhaus gestoßen mit 6 Parteien. Ich weiß bis heute nicht, ob das teuer war oder nicht. Für mich klang das gut. Und ich bin damals zu meinen Eltern und habe gesagt, so Papa, du musst das kaufen. Ich krieg das nicht wegen der Finanzierung, aber du musst das unbedingt kaufen. Das ist gut für euch, für eure Rente und so. Ne? So, Mama war dagegen, Bruder war dagegen, Schwester war dagegen, Papa war erst dagegen und hat dann aber dazu gestimmt. Long story short, der hat das dann 2014 gekauft und der Deal war, ich kümmere mich um alles und weil ich habe mega Bock drauf gehabt. Ne? Jetzt ist letztes Jahr, wir haben jetzt 2025, letztes Jahr sind die 10 Jahre ausgelaufen. Inzwischen bin ich das, was man einen Immobilienprofi nennt, habe mich um die Finanzierung gekümmert, also um die Folgefinanzierung. Wir haben das Ding damals gekauft für 420.000 Euro roundabout. Das ist ein Speckgürtel von Stuttgart. Die Rate war 2.600 Euro und die Mieteinnahmen 2.400. Also mein Dad hat die erste Zeit 200 Euro vor gezahlt. Ne? Ich habe dann die Mieten entwickelt, wenn ein Mieter ausgezogen ist, neuer Mieter, neue Miethöhe und so weiter und so fort. 10 Jahre später haben wir jetzt die Folgefinanzierung gemacht. Der Restschuld war nur noch 200 irgendwas, 210, 220.000 Euro. Und das ist jetzt das Schöne, ich habe die Mieten entwickelt. Inzwischen ist die Rate, die neue Rate ist nur noch 1.400 oder so, 1.300. Und meine Eltern haben Mieteinlagen von 5.200 Euro.
Mega, sehr mega. Geil.
Genau, die Bank hat das Objekt bewertet. Wie gesagt, für 420 angekauft. Die Bank bewertet sehr konservativ mit 1,2 Millionen Euro. Ich würde sogar als Händler mit 1,6 reingehen. Ich glaube, das ist schon durchaus realistisch. Es sind 6 Wohnungen in Nürtingen. Da können wir einen Quadratmeter für mindestens 3,5, eher 4.000 Euro verkaufen. Und jede Wohnung hat so 65 Quadratmeter.
Sehr cool. Aber man muss auf Deutsch sagen, du hast da auch wirklich die Eier gehabt, da jetzt wirklich so ein Mehrfamilienhaus in die Hand zu nehmen, weil normalerweise fängst du ja so klassisch mit einer kleinen Wohnung an. Wie bist du dazu gekommen? Also hast du gesagt, wenn dann richtig oder wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Wie gesagt, so damals gab es doch diese ganzen Coaches nicht.
Ja, ja.
Ich glaube, den Gerald gab es damals schon, den Gerald Hörhan. Der war aber noch nicht so bekannt. Aber ich glaube, sein Buch hat er damals schon gemacht gehabt. Ne? Den fand ich übrigens damals schon echt gut. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht und das war goldrichtig. Das war goldrichtig. Meine Eltern sind jetzt Rentner. Gut, mein Vater bekommt schon eine ganz okay Rente, aber meine Mutter, die eigentlich nicht. Und hätten die das Haus nicht, dann hätten die immer noch ein kleines Haus, was abbezahlt ist, wo die selber drin leben. Aber die Rente ist ja nicht so hoch. Ne? Und jetzt aber müssen sie sich keine Sorgen machen. Gar nichts so. Ne? Cool. Also allein die Miete würden reichen. Selbst wenn die keine Rente bekommen würden, würden die Mieteinnahmen vermutlich reichen. Das ist ja schon, das
Mega.
geht nur mit ihm.
Ah, das ist natürlich krass. Und jetzt hast du da deinen ersten Deal gemacht und du hast ja gesagt, in den ersten Jahren hat dein Dad wirklich draufgezahlt. Wann war denn der Punkt oder wie bist du auf den Trichter gekommen? Komm, ich mach da weiter.
Ich war ja damals selbstständig, und ich habe mich selbstständig gemacht 2011. Also da hatte ich kein anderes Einkommen mehr, war ich nicht mehr in der Festanstellung, habe quasi von meiner Selbstständigkeit gelebt. Und 2010 habe ich dann die ersten Schritte als Unternehmer gemacht. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. 2017 meine erste Zeitarbeitsfirma gegründet. Im Bereich Event war das damals. Und die habe ich relativ schnell skaliert auf 100 Mitarbeiter zu Höchstzeiten. Und zwei Niederlassungen. Wir haben dann Süddeutschland abgedeckt mit unseren Veranstaltungshelfern, Höhenarbeiter und so weiter. Und genau, dann habe ich 2019 mit der medizinischen Zeitarbeit angefangen. 2020 kam Corona. Das hat dann alles verändert. Bei mir war das dann so, dass das meine Eventfirma, wie du dir denken kannst, war dann erstmal weg. Wir waren da die Ersten, die in den Lockdown geschickt worden sind. Und das war die Firma, für die ich gebrannt hatte, ne? Die habe ich dann mühsam aufgebaut gehabt. Doch ganz gut verdient gehabt und plötzlich war die weg. Und da habe ich dann auf zwei Karten gesetzt, 2020, einmal auf die medizinische Zeitarbeit und auf den Immobilienhandel. Und ist beides durch die Decke gegangen. Also vor allem der Immobilienhandel war dann richtig, richtig gut. Und damit habe ich mir dann weitere Firmen finanziert. Also durch den Income von Immobilienhandel konnte ich dann in die medizinische Zeitarbeit reinpumpen, konnte die weiter skalieren mit mehr internem Personal, besserem Personal, eigene Marketingabteilung, die firmenübergreifend gearbeitet hat. Und dann hat man so Spaßgeschichten angefangen. Da war ich Teilhaber eines Burgerrestaurants, so ein 50s Diner. Ne? Total verrückt war das. Ne? Teilhaber einer Cocktailbar. Genau, und meine Marketingabteilung, die hatte ich ja, ne? Die haben dann firmenübergreifend für meine ganzen Firmen und Beteiligungen gearbeitet.
Krass, Wahnsinn, ne? Also das heißt, du warst ja schon immer unternehmerisch irgendwie aktiv und bist jetzt letztendlich auf dieser Zeitarbeitsschiene und Immobilienhandel hängen geblieben. Das sind ja auch die Themen, die du nach wie vor begleitest, richtig?
Ja, genau, ich hab dann halt irgendwann festgestellt, in der Zeit, wo ich mich auf ein oder zwei Sachen fokussiert habe, zum Beispiel 2020, ne, mit Immobilienhandel und der medizinischen Zeitarbeit, habe ich unfassbar viel verdient, ja. Und in den Zeiten, wo ich dann zu viel gemacht habe, habe ich unfassbar viel Geld verloren, ne? Ich habe dann quasi ein, zwei Firmen gehabt, die richtig viel Geld abgeworfen haben. Die habe ich dann genommen und die anderen Firmen reingepumpt. Das war hinterher gesagt, so war das nicht so clever. Das will ich jetzt heute nicht mehr machen. Und aus diesem Grund habe ich eben einiges dieser Firmen zugemacht, bin aus der Gastro raus, Cocktailbar raus. Ne? Und die eine Eventfirma habe ich dann auch zugemacht, die in der Zeitarbeit, das war, glaube ich, 2000, Dezember 23, also ab 24 schon nicht mehr. Genau, und jetzt habe ich noch die medizinische Zeitarbeitsfirma und eben ja, verschiedene Immobilienfirmen.
Ja, spannend.
Ja.
Spannend, spannend. Sehr, sehr cool. Also für jeden, der jetzt ein bisschen zugehört hat, ihr wisst, Birol weiß, wovon er redet. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen mehr rein in die Immobilienthematiken. Viele unserer Zuschauer und Zuhörer kommen aus der Kurzzeitvermietung und vergleichen immer mal so gegen die Langzeitvermietung. Jetzt ist das Schöne, Birol, du kennst beide Welten. Wir hatten in Prag auch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt haben wir immer mehr Leute, die sich vor allem in der aktuellen Situation damit beschäftigen, was kann ich nebenbei machen. Wie kann ich mir für die Zukunft, so wie für deine Eltern damals, irgendwie was für die Altersvorsorge für später mal aufbauen, sodass man kaum vorbeikommt an dem Bereich Immobilien. Da gibt es ja verschiedene Werkzeugbausteine, Fix and Flip, Handel, Kurzzeitvermietung etc. pp. Was würdest du jetzt den Einsteigern empfehlen? Womit sollte man starten? Also eher in die Langzeitvermietung gucken, in die Kurzzeitvermietung. Was wäre da dein Rat?
Das kommt natürlich dran, was für einen Hintergrund die Leute haben. Aber jetzt nehmen wir mal den klassischen Angestellten, den klassischen Festangestellten. Dem würde ich raten, EK aufzubauen, so ein bisschen. Man braucht es auch gar nicht so viel. Ne? Und die erste Wohnung zu kaufen, definitiv. Ne? Und die erste Wohnung muss auch wirklich nicht vor der Nase sein, denken ja auch immer viele. Also wenn du quasi in München lebst, dann kostet die erste Wohnung halt schnell mal 500.000 Euro. Allein die Kaufnebenkosten, die musst du auch erstmal stemmen können. So, ne? Gibt aber auch andere ganz gute Standorte. Aber das Allerwichtigste ist, einfach ins Tun zu kommen. Daran scheitern ja die meisten. Die meisten denken zu viel nach, anstatt halt gleich in die Umsetzung zu kommen. Ja, also ich würde auf jeden Fall die erste Wohnung würde ich kaufen. as soon as possible, so schnell es geht. Und dann gibt es ja verschiedene Mietkonzepte, ja. Und dann erst optimieren. Das heißt, wenn das Ding bei mir in der Nähe ist, dann kann ich Kurzzeitvermietung machen, natürlich, ja. Oder ich kann auch in die möblierte Langzeitvermietung gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Zeit habe, mich darum zu kümmern, ne? Und so kann ich die Mieteinnahme nach oben skalieren quasi. Ne? Genau, was viele Leute zum Beispiel auch nicht wissen, du hast dann verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es etwas, das nennt sich Modernisierungskredit. Das heißt, wenn du die erste Wohnung dann hast und du bist ein Jahr im Grundbuch drin und du hast es privat gekauft, also nicht über eine Gesellschaft, dann kannst du dir den Modernisierungskredit ziehen. Ne? Das sind dann je nach Bank locker nochmal 50.000, teilweise 70.000 Euro. Du kannst einen Teil davon zum Beispiel tatsächlich für eine Modernisierung verwenden und den anderen Teil für die zweite Immobilie. Ne? Dann hast du im zweiten Jahr schon die zweite Wohnung dir angelacht. Und so kannst du das Spiel eigentlich munter weiterspielen, ja? Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt selbstständig sein, unternehmerisch tätig sein, die mega krasse Business-Idee haben oder was weiß ich was. Es reicht, wenn du ein einfacher Angestellter bist und einfach in die Umsetzung kommst und dir die erste Wohnung kaufst, ne? Und der größte Game-Changer ist ja nach 10 Jahren, wenn du das Ding dann steuerfrei verkaufen kannst. Wenn du das richtig gemacht hast, dann kannst du auf jeden Fall deine Arbeitszeit mindestens reduzieren in der
Das
Festanstellung.
ist sehr vorsichtig ausgedrückt. In deinem
Ja.
Fall hast du es ja dermaßen reduziert. Ja, also sehe ich genauso wie du. Ich glaube, was uns unterscheidet von vielen anderen ist, dass wir einfach in die Umsetzung kommen, auch bewusst mal ein paar Fehler machen. Vielleicht auch in diese Fehlerthematiken. Ne? Jetzt ist es ja heutzutage so, man kann ja viele Sachen aus dem Internet rausziehen. Es gibt mittlerweile für alles Coaches, die dich wirklich an die Hand nehmen. Vor allem Stichwort, wenn wir sagen, das erste Objekt. Was würdest du sagen, was sind so deine drei Red Flags, auf die man auf jeden Fall achten sollte beim Kauf der ersten Wohnung?
Also natürlich auf das Volumen unbedingt achten, ne, dass man sich das auch leisten kann. Also selbst wenn du drauf zahlst, die ersten Monate oder Jahre, ich habe viele Objekte, da ist das nicht anders. Gerade wenn ich in AAA-Lagen investiere in Stuttgart Innenstadt, das muss man sich auch leisten können. Also nicht irgendwie gleich zu groß reingehen bei der ersten Wohnung, auch mal, hast du auch, kann man auch mal kleiner reingehen, ne? Genau, das ist wichtig. Aufs Hausgeld achten. Ne, Hausgeld ist echt ein Dealbreaker in den letzten Jahren geworden. So. Früher hat man zum Beispiel gesagt, so Hausgeld sollte auf dem Quadratmeter nicht mehr als 2 Euro sein, 2, 3 Euro. Heute bist du immer bei 4 Euro. Ne? Auf 5, also da musst du aufpassen. So, ne? Also ich würde zum Beispiel nichts kaufen, bei dem das Hausgeld höher als 3 Euro vielleicht auf dem Quadratmeter ist. Ne? Genau. Und man muss auch gucken, dass man weiterhin finanzierbar bleibt. Also wenn das Objekt zu teuer eingewertet wird von der Bank, dann bekommst du vielleicht trotzdem dein Darlehen. Aber die Haushaltsrechnung geht dann beim zweiten Objekt dann zum Beispiel nicht mehr auf. Das ist vielleicht auch ein Thema.
Sehr wichtig. Ich glaube, das sind drei gute Themen, auf die man achten sollte. Und das Schöne
Oh,
ist
ich habe
ja,
noch eins. Ich habe das Wichtigste, das Allerwichtigste. Die erste Immobilie darf kein Eigenheim sein. Das ist vielleicht das Allerwichtigste und der größte Fehler, den die meisten Leute machen. Bitte kein Eigenheim und nicht auf dem Dorf.
aber Birol, ich baue doch was für mein Alter auf. Ich lebe doch da und zahle doch keine Mieten mehr.
Ja, genau, aber du darfst nicht vergessen, bei der ersten Wohnung, also oder generell, wenn du Objekte kaufst, die du vermietest, dann darfst du die Zinsen absetzen. Du kannst den Verlust wollte ich schon sagen, das Gebäudewert abschreiben, ne, der verliert ja quasi buchhalterisch jedes Jahr an Wert, das kannst du machen. Das kannst du sogar noch verkürzen, also beschleunigen, indem du ein Restnutzungsgutachten machst. Also du hast so viel mehr Vorteile, die du alle bei einer selbstgenutzten Immobilie nicht hast. Und du kaufst die selbstgenutzte Immobilie, dann bist du erstmal ein paar Jahre lang nicht mehr finanzierbar. Für gewöhnlich, außer du hast ein mega Einkommen. Das ist halt anders, wenn du eine Wohnung kaufst für die Vermietung. Ja, und meine
Absolut.
dritte darf dann meinetwegen eins sein, die du selber nutzt. Ne? Aber ja.
Idealerweise dann auch nicht aus Fremdkapital finanziert. Das ist am Ende wirklich wie so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob du Robert Kiyosaki kennst. Der hat ja so ein Spielbrett. Und da ist es ja auch so, wie kommst du schnell aus diesem Hamsterrad raus? Und am Ende ist es einfach nur einfache Mathematik. Wie viel Geld musst du reinbringen? Wie viel Geld kommt da raus? Und wie sind deine laufenden Kosten? Ne?
Ja, richtig. Was auch so ein Problem für viele Leute ist, die haben falsche Statussymbole, ne?
Ja.
Die kaufen lieber ein dickes Auto, was null zum Gehalt vielleicht passt, ja? Oder kaufen sich irgendwelche teuren Uhren, ne? Teure Urlaube, tun sich teure Küchen kaufen, ne? Das sind auch so ganz, ganz viele Fehler, die die Leute machen.
Ja, total, total, absolut. Also ich glaube, keiner ist da perfekt, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mit meinem ersten Geld wirklich ein schönes Auto gekauft. Und da habe ich halt gemerkt, buh, schwierig, weil die laufenden Kosten sind doch ein bisschen höher, als du gedacht hast. Aber irgendwann kommt der Mindshift und sehe ich genauso, wie du sagst. Lass uns vielleicht mal von der Langzeitvermietung mal ein bisschen in die Kurzzeitvermietung reinschielen. In der Kurzzeitvermietung ist ja, du betreibst es ja jetzt an verschiedenen Standorten, dass oftmals die Standorte ja auch, wo es in den Standorten gar nicht möglich ist. So, es wird ja oft gesagt, hey, ihr nehmt da Wohnraum weg. Das sind Kurzzeitvermietungseinheiten, die jetzt entsprechend Einheiten in den Städten wegnehmen. Wie handhabst du das für eure Kurzzeitvermietung? Du bist da jetzt auch unterwegs.
Das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar, ich sage immer, wenn du ein Business aufbauen willst, also ein Geschäft, dann darf das nicht auf Treibsand aufgebaut sein. Keine Grauzone, gar nichts so hat. Ne? Deswegen gehen wir jetzt komplett gar nicht in die normalen Wohnungen, also die auch für die Wohnwirtschaft vorgesehen sind. Das machen wir nicht. Wir gehen direkt in Gewerbe. Ne? Da haben wir diese ganzen Thematik nicht. Mit Umnutzen oder du darfst das nicht. Es gibt auch viele, die sagen, das sei eine Grauzone. Bullshit, das ist keine Grauzone, das ist einfach erlaubt. Ja, nur weil deine Behörde keine Ahnung hat, heißt es nicht, dass es erlaubt ist oder Grauzone ist oder sonst irgendwas. Und wir haben zum Beispiel in Spanien den Fall, da gehen die rigoros gegen Ferienvermietung. Das wird in Deutschland auch irgendwann kommen. Ne? Und dann wird der Markt sich extrem verkleinern, glaube ich, weil es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die das ohne Umnutzung machen, in normalen Wohngegenden machen. Kannst du nicht bringen, zumal oder anders. Wenn du 2, 3 Wohnungen hast, dann kannst du das machen, bis die Behörden kommen und sagen, lass das, dann musst du es halt lassen. Ne? Aber wie gesagt, wenn du ein Geschäft daraus ausbauen willst, dann solltest du auch von vornherein richtig machen.
Ich glaube, spätestens jetzt hast du gehört, dass es durchaus Sinn macht, strukturiert vorzugehen. Das ist, wir hatten heute wieder auch so einen Call. Du musst dir vorstellen, erste Einheit jetzt gerade gelauncht und dann wird auch gleich runtergebrochen, welches Steuersparmodell mit operative Holdingstruktur, Beteiligungsgesellschaft. Ja, denke, Leute, ey, mach erstmal dein erstes Apartment, schau, dass du loslegst und dann Next Step. Aber zur Grundstruktur, so wie du gesagt hast, gehört halt entsprechend Sicherheit in der Lage, dass du nicht in einem Gebiet bist, wo Zweckentfremdung vorliegt, wo du diese Art von Immobilien nicht betreiben kannst. Und dazu gehört im Übrigen auch die richtige Absicherung. Was wir teilweise erleben, ist der Wahnsinn, wo einfach private Hausratversicherung für die entsprechende Kurzzeitvermietung genutzt wird. Weil wenn da was passiert, und das sind die Bauämter, so wie du sagst, die werden jetzt aktiver, der politische Druck steigt. Und der Wohnraum ist ja knapp. In Spanien gehen die Leute auf die Straße und hier wird es ähnlich sein. Ne? Also wenn du da illegale Geschäftsmodelle aufbaust, ist eine Frage der Zeit, bis das Ganze aufploppt. Ne?
Richtig, richtig, da bin ich komplett bei dir, ja.
Ja, sehr cool. Also absolut. Ich glaube, egal ob Kurz- oder Langzeit, es hat beides Vor- und Nachteile. Wir haben viele Fragen von bekommen. Ich hatte eine kurze Story gemacht. Lass uns da mal vielleicht kurz reingehen. So, eines der häufigsten Fragen ist: Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Brauche ich immer Eigenkapital und wenn ja, wie viel? Was kannst du aus deiner Erfahrung so sagen als Range?
Also bei der Finanzierung kommen zwei Sachen oder bei der Finanzierung spielen zwei Dinge.